Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Freitag hat die WHO angemahnt, dass sie mehr Geld für den Kampf gegen das Coronavirus benötigt. Seitdem hat sich die Lage vor allem in Südkorea, Italien und dem Iran weiter verschärft. Über die neuen Entwicklungen und die damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen gleich mehr im Interview mit einem Vertreter der WHO. Im Anschluss blicken wir auf den mutmaßlichen Ursprung des Coronavirus und beleuchten die Frage, wie der Handel und Konsum von Wildtieren mit dem Aufkommen neuer Viren beim Menschen zusammenhängt. Und am Ende der Sendung blicken wir dann hinaus in den Weltraum. Die Forschungssonde InSight hat neue Erkenntnisse zu Beben und Magnetfeldern auf dem Mars geliefert. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Gefühlt im Stundentakt gibt es derzeit neue Nachrichten zum Coronavirus. Denn in den vergangenen Tagen hat ganz offensichtlich eine neue Phase der Epidemie begonnen. Immer mehr Länder melden Infektionen. In Südkorea, Italien und dem Iran breitet sich das Virus derzeit schnell aus. Inzwischen haben auch Österreich und Kroatien erste Fälle registriert. Wie sind diese neuen Ausbruchsherde entstanden? Ist die Grenze zur Pandemie überschritten? Und was bedeutet das für den Kampf gegen das Virus? Zu diesen Fragen habe ich kurz vor der Sendung mit Christian Lindmeier telefoniert, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Meine erste Frage an ihn war, wie schätzt die WHO die aktuelle Lage zur Corona-Epidemie ein?
Also die Tatsache, dass sie sich in viele Länder oder in mehrere Länder verbreitet, war ja nicht das Unerwartete. Was uns allerdings durchaus Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass wir jetzt in etlichen Ländern diese Weiterverbreitung haben und diese Fälle in Italien zum Beispiel, im Iran oder in Korea, es sind natürlich mehr, als wir bis jetzt gesehen haben. Also bis dahin hatten wir immer Einzelfälle, 1, 2, 3, 10, 12 Leute, die sich aus einem bestimmten Fall von einem Reisenden eventuell angesteckt haben. Da war also auch die klare Verbindung epidemiologisch zu dem Ursprungsausbruch in China erkennbar. Das ist jetzt mit einigen dieser Fälle nicht mehr ganz so leicht erkennbar. Wir müssen allerdings erstmal rausfinden, wieso. Liegt es am Virus, liegt es an einer asymptomatischen Verhaltensweise oder woran liegt es? Das ist noch nicht ganz klar.
Ist die Grenze zur Pandemie, um das oft gehörte Wort mal zu verwenden, damit überschritten?
Der Begriff Pandemie ist im Moment ein sehr gefragter, aber leider auch ein nicht ganz genau umrissener. Und das macht die Situation etwas schwieriger. Pandemie beschreibt etwas, das unkontrolliert in mehreren Ländern Mensch-zu-Mensch-Übertragung vorsieht. Und zwar fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Die Definition mehrere ist hier auch nicht festgelegt. Weil diese Definition der Pandemie mit seinen Phasen sehr missverständlich war bei dem letzten größeren Ausbruch, das war die H1N1, der sogenannte Schweinegrippe-Ausbruch im 2009, hat sich die internationale Staatengemeinschaft viel mehr darauf gelegt, den Begriff des internationalen Gesundheitsnotstandes zu forcieren. Und das ist ja das, was passiert ist. Dieser sogenannte Public Health of International Concern ist ein feststehender Begriff, der auch in seinem Vertragwerk zwischen mehr als 190 Mitgliedstaaten der WHO festgelegt ist. Dieses wurde ausgerufen mittlerweile schon vor über einem Monat auf Anraten eines unabhängigen Expertengremiums. Das ist der Begriff, der als Wegmark sozusagen festgesetzt wurde. Und seitdem sind alle weiteren Pläne, alles Vorangehen auf nationaler Ebene durchaus in der Verantwortung der nationalen Behörden.
Würden sich die Strategien oder die Handlungsmöglichkeiten der WHO nochmal verändern, wenn offiziell von einer Pandemie gesprochen würde?
Die Handlungsmöglichkeiten ergeben sich immer auf nationaler Ebene. Eine globale Pandemie heißt ja nicht dasselbe in Europa, wie es es vielleicht in Asien oder in Südamerika hieße. Nehmen wir Europa alleine. Die Situation in Deutschland im Moment ist sicher anders als die Situation in Italien. Deswegen lässt sich da nicht ein Tuch über alles legen oder eine Decke über alles ziehen und sagen, wir haben jetzt den Zustand X über Y oder Z. Das muss national entschieden werden und die Antwort muss auch national jedes Mal angepasst werden. Auf WHO-Ebene ändert sich gar nichts, je nachdem, wie das Kind genannt wird. Wir arbeiten im Moment mit allen nationalen Behörden zusammen, so wie es sich ergibt. Wir versuchen, die Forschung und die Wissenschaft zu koordinieren, um möglichst schnell voranzukommen. Wir stellen Empfehlungen zur Verfügung, um am besten gegen dieses Virus vorzugehen. Da ändert es nichts, ob es Epidemie, Pandemie oder was auch immer genannt wird.
Am vergangenen Freitag hat die WHO darauf hingewiesen, dass sie dringend mehr Geld braucht, um gegen das neue Coronavirus vorzugehen. Da war von 600 Millionen Euro die Rede und aber auch davon, dass die Finanzmittel eher langsam fließen. Jetzt hat die EU-Kommission gestern 230 Millionen Euro für den weltweiten Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus zur Verfügung gestellt. Wie viel Geld fehlt noch? Wo könnte das herkommen? Und welche Faktoren könnten dafür sorgen, dass das schneller fließt?
Es sind natürlich hervorragende Nachrichten, dass die EU, aber auch Einzelländer, Deutschland gehört dazu, Holland, andere hier Gelder zur Verfügung gestellt haben. Das ist hervorragend. Also der Plan, wie er aufgestellt war, hatte einen Umfang von 675 Millionen US-Dollar. Der Anteil, der den WHO da beansprucht hatte, war nicht mal 10% davon. Also der Rest ist, um in Ländern eben Maßnahmen zu veranlassen und damit diese Länder vorbereitet sind auf den Kampf gegen das Virus. Der Plan war allerdings auch, soweit ich weiß, bis Ende April nur festgelegt. Also das heißt, wenn wir den Kampf länger haben, kann das Geld natürlich auch wirklich länger auch noch benötigt und werden auch mehr Mittel benötigt. Es braucht ja immer wieder neue Tests, es braucht ein neues medizinisches Material, es braucht vielleicht dann die Entwicklung des Impfstoffes und. Also es kommen einige Mehrkosten. Das ist nicht eine feststehende Summe, das ist ein sich bewegendes Ziel sozusagen, dass er immer wieder neu angepasst und neu aufgestellt werden muss. Und vermutlich haben natürlich auch die Entwicklungen über das Wochenende hinaus jetzt die internationale Staatengemeinschaft dazu gebracht, dass die Wichtigkeit durchaus erkannt wird.
Sie meinten, die WHO beansprucht sozusagen nur einen kleinen Teil für sich selbst. Der größte Teil wird in die Länder weitergeleitet, an die dortigen Gesundheitssysteme. Vielleicht können Sie da diese über die WHO koordinierten Finanzströme noch mal ein bisschen beschreiben. Wie funktioniert da die internationale Zusammenarbeit und eben die Verteilung dieser Gelder, die jetzt gegen das Virus eingesetzt werden?
Um das vielleicht noch ein Beispiel klar zu machen, wenn wir über Masken oder Schutzanzüge oder ähnliches, also Material reden, über diese Diagnosetests, diese Rapid Diagnostic Tests oder alles, was dazugehört. Es braucht ja nicht nur Tests, es braucht ja Reagenzgläser, es braucht Pipetten, es braucht Maschinen, es braucht Personal, die das bedienen können. Also all das muss ja erstmal hergestellt werden, dann zur Verfügung gestellt werden und dann natürlich auch seinen Weg in die jeweiligen Länder finden. Und da gibt es Länder, die haben ihre Eigenproduktion und sind da bestens aufgestellt. Und dann gibt es Länder, die haben diese Produktion nicht, die Kapazität nicht. Dort muss es hingebracht werden. Dann muss natürlich das Verbrauchsmaterial, das medizinische, muss immer wieder erneuert werden. Also Masken, Schutzanzüge ist ja nichts, was man einmal verwendet und gut ist. Da muss oder kann die WHO natürlich regulierend und koordinierend zur Verfügung stehen über die Länderbüros, die wir haben, über die Berichte, die wir von den Länderbüros, von den nationalen Behörden kriegen, um genau zu sagen, wir benötigen in den nächsten Monaten voraussichtlich Summe X bzw. Material Y und bitte stellt uns das zur Verfügung. Das ist eine schwerwiegende Rolle der WHO, immer wissend, dass natürlich eine Veränderung der Situation wiederum eine Veränderung der benötigten Mittel bzw. der benötigten Materialien oder Medikamente veranlassen wird.
Die Corona-Epidemie stellt die Welt und die Weltgesundheitsorganisation vor immer größere Herausforderungen. Informationen und Einschätzungen waren das vom WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Und wir bleiben beim Thema Coronavirus. Immer wieder springen Krankheitserreger von Wildtieren auf den Menschen über. Beim neuen Coronavirus passierte das mutmaßlich auf einem chinesischen Markt, auf dem auch Wildtiere gehandelt wurden. Wildtierhandel und öffentliche Gesundheit, über dieses Thema habe ich gestern mit Christian Walzer gesprochen, Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und bei der Wildlife Conservation Society für Gesundheitsfragen zuständig. Die US-Naturschutzorganisation fordert seit längerem, den Handel und Konsum von Wildtieren in mehreren Ländern zu stoppen. Ich habe Christian Walzer zuerst gebeten, nachzuzeichnen, wie dieser Handel und neue Viruserkrankungen genau zusammenhängen.
Der Handel mit Wildtieren und besonders die Situation der Märkte in China und Südostasien ist einer der wichtigsten Faktoren in der Ausbruch von solchen viralen Erkrankungen. Diese Märkte bringen ja eine Vielzahl von Wildtieren zusammen auf engstem Raum, natürlich ohne jegliche Kontrollen oder Gesundheitsuntersuchung. Die Tiere sind massiv gestresst, scheiden dadurch vermehrt Viren aus. Und in der Form, wie sie zusammen auf diesem Markt sind, oft übereinander gestapelt, können sie ganz leicht Exkremente austauschen. Und das sind perfekte Brutbedingungen für neue Viren. Dann geben sie noch ein paar tausend Menschen dazu, die jeden Tag an diesen Tieren vorbeigehen und sie berühren, beziehungsweise dort Fleisch kaufen von den Wildtieren. Das ist praktisch die besten Laborbedingungen, um neue Viren zu erzeugen und ihnen den Übersprung auf Menschen zu ermöglichen.
Geht es denn bei diesen Märkten vor allem um Schwarzmarkthandel mit bedrohten und ja eigentlich geschützten Arten oder geht es da generell um Handel mit Tieren aus freier Wildbahn, der auch ganz legal abläuft in diesen Ländern?
Also es gibt zwei Teile des Handels. Es gibt einen riesigen illegalen Handel. Sie haben jetzt sicherlich gesehen, in den letzten Tagen waren sehr viele Schuppentiere in den Nachrichten. Jeglicher Handel mit Schuppentiere ist natürlich illegal, sind streng geschützt und im Prinzip schon vorm Aussterben bedroht. Dann gibt es auf der anderen Seite aber der Handel mit Ratten zum Beispiel. Es gibt verschiedene sehr, sehr große Rattenarten, die in Südostasien und in China am Speiseplan stehen. Und die werden durchaus auch gezüchtet für den menschlichen Verzehr. Das heißt, hier auf diese Märkte kommt der völlig illegale, ungeregelte Wildtierhandel mit dem viel kleineren legalen Wildtierhandel zusammen. Und dann geben sie noch ein paar Haustiere dazu, Schweine, Geflügel und so weiter. Und dann haben sie wirklich eine unglaubliche Vielzahl von Tieren, die da auf engstem Raum zusammenstehen.
Wir haben jetzt ja über die Verhältnisse in China bzw. Asien gesprochen. Gibt es nicht auch in Afrika sogenannte Bushmeat-Märkte, wo ähnliche Verhältnisse herrschen?
Also es gibt Bushmeat-Märkte durchaus in Afrika und die haben auch eine sehr, sehr große Bedeutung. Die haben aber einen ganz wesentlichen Unterschied. Das heißt, ganz wenig lebende Tiere werden in Bushmeat-Märkte verkauft. Es sind fast immer tote Tiere oder Teile von diesen Tieren und oftmals auch schon geräuchert. Somit kommt es hier zu weniger Austausch von Viren und viralen Komponenten. Und auch die Speziesvielfalt ist viel, viel geringer und der Ausmaß dieser Märkte ist sehr, sehr klein. Der andere große Unterschied ist natürlich, im Gegensatz zu der Situation in Afrika, wo der Bushmeat-Handel ganz wesentlichen Beitrag zur Eiweißversorgung der ruralen Bevölkerung beiträgt, ist der Wildtierkonsum in China und in Südostasien wirklich ein Luxuskonsumgut und überhaupt nicht notwendig zur Eiweißversorgung der Bevölkerung.
Wenn wir dann mal bei der Situation in Asien und speziell in China bleiben, wie ließe sich denn dort der Handel mit Wildtieren Ihrer Einschätzung nach tatsächlich stärker eingrenzen bzw. kontrollieren? Was wären da realistische Ansätze?
Das ist natürlich eine der großen Diskussionen, die jetzt in den letzten 1,5 Monate praktisch geführt werden, diese soziokulturelle Einbettung dieser Märkte. Wenn man sich das aber genauer anschaut, was wirklich wichtig ist, ist der Markt als Ort der Begegnung und der Nahversorgung für die Menschen. Und der Wildtieranteil ist eigentlich nur ein kleiner Teil von diesen Märkten. Also das ist einmal eine Sache, die wichtig ist. Und im Hinblick jetzt auf die globale Gesundheitsgefährdung bzw. die ökonomischen Auswirkungen von diesem Ausbruch wird es, glaube ich, ein leichtes sein für die chinesische Regierung bzw. dann in der Folge auch Regierungen in Vietnam, Laos und Kambodscha, diese Märkte einzustellen. Ein Ding, was wir wirklich gesehen haben von der chinesischen Regierung ist, wenn die irgendetwas stoppen wollen, dann können die das natürlich sehr leicht machen.
Sie haben jetzt die chinesische Regierung schon angesprochen. Die hat ja offenbar bereits Maßnahmen in diese Richtung ergriffen und ein landesweites, bisher zeitlich befristetes Verbot des Wildtierhandels erlassen. Wissen Sie da genaueres?
Seit mehr als einem Monat gibt es einen absoluten Stopp vom Handel und Konsum von Wildtieren, also auf den Märkten, in den Restaurants und im Internet. Das wird auch sehr stark überwacht. Also wir haben von unseren Teams, die vor Ort in China arbeiten, wirklich bestätigt gekriegt, dass im Prinzip kein Wildtier mehr zu finden ist, weder in den Restaurants noch sonst irgendwo. Hier geht es jetzt darum, diesen temporären Handelsstopp auf einen permanenten Handelsstopp auszuweiten. Wenn wir das nicht machen, sitzen wir hier nächstes Jahr oder in 2 Jahren wieder und sprechen dann halt über den nächsten Covid-22 oder was Ähnlichem. Was auch sehr wichtig ist natürlich, ist, dass diese Märkte nicht nur in China sind, sondern auch in den angrenzenden südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Laos und Indonesien.
Der Veterinärmediziner und Naturschützer Christian Walzer über den Handel mit Wildtieren und die Entstehung neuer Viruserkrankungen. Wir haben ihn gestern Nachmittag in New York erreicht und kurz nach dem Gespräch hat die Nachrichtenagentur Xinhua gemeldet, dass der Verzehr landlebender Wildtiere von der chinesischen Führung dauerhaft verboten wird. Spirit, Opportunity oder derzeit Curiosity. Oft stehen Rover im Vordergrund, wenn es um neue Forschungsergebnisse vom Mars geht. Mit der Mission InSight verfügen die USA allerdings über eine weitere Sonde auf unserem Nachbarplaneten. Sie ist stationär, das heißt, sie liegt noch heute da, wo sie im November 2018 gelandet ist. Doch nur so sind Langzeitbeobachtungen möglich. Und die haben nun neue und tiefe Einsichten über das Innenleben des roten Planeten geliefert. Guido Meyer mit den Einzelheiten.
Altitude 400 meters.
26. November 2018.
50 meters, constant velocity.
Die amerikanische Raumsonde InSight befindet sich im Anflug auf den roten Planeten.
17 meters, standing by for touchdown.
Die Sonde soll ihrem Namen Ehre machen und zur Abwechslung mal nicht nach Leben suchen, sondern Einsichten in den geologischen Aufbau des Mars gewinnen.
Touchdown confirmed.
Die Landung gelingt, was bei Mars-Missionen alles andere als selbstverständlich ist. Schon bald sendet InSight bislang Unerhörtes zur Erde. Der Klang des Marswindes, zwar nicht direkt akustisch aufgenommen, aber gemessen als Vibrationen auf der Außenhaut der Sonde. Windige Tage wie diese scheinen auf dem Mars keine Ausnahme zu sein, vermutet Philippe Lognonet von der Université de Paris. Er ist Chefwissenschaftler eines der Versuche auf der Sonde InSight, nämlich SEIS, das Seismic Experiment for Interior Structure.
Up to date. We have detected more than 10,000 dust devils.
Bis heute haben wir mehr als 10.000 sogenannte Staubteufel auf dem Mars nachgewiesen. Gelungen ist uns das mit Hilfe eines Seismometers an Bord von InSight. Dieses Messinstrument ist so empfindlich, dass es die Formveränderung einer 5 Kilometer langen Erdplatte registrieren würde, wenn sie ein einzelnes Haar an einer Seite auflegen.
InSight hat die Staubteufel, die Dust Devils, also nicht fotografiert, sondern sie indirekt bestätigt. Genauso indirekt wie den Marswind, der gegen die Hülle der Sonde blies. Bei den Staubteufeln handelt es sich um kleine, langgestreckte, tornadoähnliche Windhosen, die Staub mitführen. Und das Seismometer an Bord der Sonde hat während seines ersten Arbeitsjahres auf dem Mars noch eine andere Theorie von Geologen bestätigt: Der Mars bebt, aber anders als die Erde.
Auf der Erde finden viele Beben gleich unter der Oberfläche statt. Sie reichen 5 bis 10 Kilometer tief. Deswegen könnten wir ein Erdbeben der Stärke 4 vielleicht so gerade noch spüren. Auf dem Mars bebt es 5 bis 10 Mal tiefer. Die Stärke der Ausschläge kommt dann an der Oberfläche nicht so zum Tragen, weil das Beben so tief stattfindet. Ein typisches Marsbeben würden wir auf der Erde also gar nicht registrieren.
Wie tief und wie stark die Marsbeben auch sein mögen, wieso finden sie überhaupt statt? Denn auf dem Mars gibt es keine Plattentektonik, also keine Kontinentalplatten, die bisweilen zusammenstoßen, sich verhaken und so Beben auslösen könnten. Bruce Benard vom California Institute of Technology ist der Chefwissenschaftler der InSight-Mission und er hat eine Theorie.
Der Grund für die Marsbeben ist der langanhaltende Abkühlungsprozess des Planeten. Der Mars kühlt aus, zieht sich dabei zusammen und so entstehen Risse an seiner Oberfläche.
Ebenso dürfte Mars einst ein Magnetfeld besessen haben. Das existiert heute zwar nicht mehr im globalen Maßstab, so wie bei der Erde, aber lokal. Dafür dürfte es zwei Gründe geben, glaubt die Geophysikerin Catherine Johnson von der University of British Columbia, ebenfalls aus dem InSight-Team.
Wenn vulkanisches Gestein zu dem Zeitpunkt entstanden ist, als es noch ein Magnetfeld gab, richten sich die magnetischen Elemente im Innern der Steine nach den Magnetfeldlinien aus. Kühlt das Gestein ab, bleibt diese Magnetisierung in den Felsbrocken eingefroren.
Diese Theorie hat InSight nun ebenfalls bestätigt und gleich noch eine weitere Ursache ermittelt, die für ungefähr 1% der schwachen lokalen Magnetfelder auf dem Mars verantwortlich ist. Elektrische Strömungen in der oberen Atmosphäre, verursacht durch geladene Partikel des Sonnenwindes, erzeugen ebenfalls vereinzelte Magnetfelder.
Wir versuchen immer noch, all das zu begreifen, was der Mars uns zu erzählen hat. Dabei sind wir in derselben Situation wie Geophysiker im frühen 19. Jahrhundert, die die Erde verstehen wollten. Es ist alles noch ziemlich mysteriös. Wir sind noch im Wilden Westen, was ein völliges Verständnis des Mars betrifft.
Ein Beitrag von Guido Meyer. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit meinem Kollegen Piotr Heller. Dickes Eis verhindert die Ablösung bei der Mosaikexpedition. Seit Oktober driftet das Forschungsschiff Polarstern festgefroren an einer Eisscholle durch das Nordpolarmeer. Erklärtes Ziel dieser Expedition ist es, die Arktis als Epizentrum der globalen Erwärmung zu untersuchen. 1,6 Meter dickes Eis verhindert jedoch gerade, dass die Crew wie geplant ausgetauscht werden kann. Eigentlich sollte das die russische Kapitän Dranitsin Mitte des Monats bei der Polarstern ankommen. Doch der Eisbrecher steckt fest. Laut Informationen des Spiegels soll ein weiterer Eisbrecher dem festsitzenden Schiff nun zur Hilfe eilen. Sollte das auch nicht klappen, wolle das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung die Wissenschaftler mit Flugzeugen austauschen.
Sonnenaktivität könnte Wale bei der Navigation stören.
Diese Vermutung gab es schon länger. Nun hat ein Team aus den Vereinigten Staaten sie mit einer großen Datenanalyse untermauert. Die Biologen haben Informationen zu gestrandeten Grauwalen aus den letzten 30 Jahren zusammengetragen. Dann verglichen sie diese Daten mit der Sonnenaktivität. Das Ergebnis: Wenn die Sonne eine besonders starke Strahlung im Radiowellenbereich abgab, vervierfachte sich das Risiko der Tiere zu stranden. Wahrscheinlich stören die Radiowellen die Sinne der Wale, heißt es von einer Autorin der Studie, die im Fachblatt Current Biology erschienen ist.
Schwarmroboter können jetzt besser Staus und Kollisionen vermeiden.
Amerikanische Informatiker haben nämlich einen Algorithmus entwickelt, mit dem die Maschinen sicher navigieren können. Der Kern der Idee ist, dass die Roboter nicht zentral gelenkt werden, sondern jeder Einzelne den besten Weg sucht und dabei nur die Maschinen in seiner direkten Umgebung im Auge behält. Die Wissenschaftler haben ihre Methode erst mit 1000 virtuellen Robotern simuliert und dann mit 100 echten Robotern getestet, wie sie im Magazin IEEE Transactions and Robotics schreiben. Dabei sei es zu keinen Staus oder Kollisionen gekommen und die Maschinen waren deutlich schneller als bisherige Schwarmroboter. Das System könnte irgendwann Roboter, die in Warenhäusern zum Einsatz kommen, optimieren.
Maschinelles Lernen könnte dabei helfen, Herzpatienten zu überwachen.
Amerikanische Forscher haben für eine Studie 100 Patienten, die wegen Herzversagen im Krankenhaus waren, mit tragbaren Sensoren ausgestattet. Die Geräte erstellten ein kontinuierliches EKG der Patienten und ermittelten deren Bewegung. Daraus berechnete ein System zum maschinellen Lernen den Normalzustand der Patienten. So erkannte es, ob sich der Gesundheitszustand verschlechterte. Bei 80% der Testpersonen, die nach der ursprünglichen Behandlung wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, hätte das System die Notwendigkeit dafür Tage im Voraus erkannt. Das berichten die Forscher im Magazin Circulation.
Fotofallen offenbaren, wer sich im Dschungel aus dem Weg geht.
Ein internationales Forscherteam hat die Fotofallen im südlichen Teil der Insel Borneo platziert. In den letzten 8 Jahren konnten sie damit 39 Tierarten beobachten. Dabei fiel den Wissenschaftlern auf, dass manche Raubkatzen anderen aus dem Weg zu gehen schienen. Der Sumatra-Tiger war etwa vor allem mittags aktiv. Der Sunda-Nebelparder, ebenfalls eine Großkatze, war dafür vor allem morgens und abends zu sehen, notieren die Forscher im Magazin Animal Biodiversity and Conservation. Beide Arten jagen ähnliche Beute und die Tiger neigen dazu, die Nebelparder anzugreifen. Letztere meiden daher den Dschungel, wenn der Tiger dort unterwegs ist, vermuten die Forscher.
Sternzeit, 25. Februar. Berufsverbot für eine große Astronomin. Vor 350 Jahren kam in Panitzsch bei Leipzig Maria Winkelmann zur Welt. Schon als Kind hat sie sich für Astronomie interessiert und arbeitete bald als Dienstmädchen bei Christoph Arnold im Nachbarort Sommerfeld. Der war Landwirt und Sternkundiger, wie es in zeitgenössischen Quellen heißt. Arnold hatte es vor allem der große Komet angetan, der 1680 mit bloßem Auge am Tageshimmel zu sehen war. Diesen Kometen hatte Gottfried Kirch entdeckt, ein guter Bekannter Christoph Arnolds. Kirch war damals einer der führenden deutschen Astronomen, allerdings nicht fest an einer Sternwarte beschäftigt. Maria Winkelmann und der 30 Jahre ältere Gottfried Kirch wurden ein Paar. Im Jahr 1700 zogen sie nach Berlin, wo Gottfried Kirch eine Stelle am Königlichen Observatorium erhalten hatte. Maria war offiziell seine Assistentin, tatsächlich aber mindestens ebenbürtige Kollegin. 1702 entdeckte sie als erste Frau einen Kometen. Der Fund wurde offiziell ihrem Mann zugeschrieben. Sie forschte viel über Sonnenflecken, Polarlichter und Planeten. Als ihr Mann 1710 starb, versuchte Maria Winkelmann-Kirch, seine Stellung als Astronom und Kalenderherausgeber der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu übernehmen. Doch sie wurde trotz ihrer fachlichen Qualifikation abgelehnt. 1720 ist sie im Alter von 50 Jahren gestorben. Maria Winkelmann-Kirch war eine exzellente Astronomin. Der ganz große Ruhm aber blieb ihr allein wegen ihres Geschlechts versagt.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch darin wird das neue Coronavirus ein Thema sein. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.